einem der reichsten Länder weltweit, schaffen wir es nicht, die Frauen finanziell unabhängig zu halten, die für den Nachwuchs der Volkswirtschaft zuständig sind. Ich verstehe gar nicht, warum wir nicht viel mehr wütende Frauen und Mütter auf den Straßen haben. Bis hierhin haben wir das ganze Spiel fröhlich mitgemacht, aber jetzt reicht es dann auch mal irgendwann.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit wesentlich mehr einbringen und ihren beruflichen Weg aktiv gestalten wollen. Mein Name ist Christine und heute gibt's ein Thema, was wir wirklich ganz ehrlich beleuchten müssen. Ich sage das Wort müssen so, weil da müssen wir alle hingucken, gerade auch Frauen in Führungspositionen gehören da ganz klar mit rein. Es geht um das Thema Teilzeit beziehungsweise auch Teilzeitfalle. Und dazu habe ich eine sehr, sehr starke und laute Stimme heute zu Gast. Ihr Name ist Sabine Rath. Sie hat etwas getan, was viele Mütter und weibliche Führungskräfte sich vielleicht nicht trauen würden. Nach vielen, vielen verschiedenen Teilzeitmodellen ist Sabine bewusst wieder in die Vollzeit gegangen und zwar mit einer klaren Botschaft an Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist aktiv als agile Coachin und Change Managerin und sie ist Mutter von 4 Töchtern. Und ich betone es nochmal, wirklich eine lautstarke Stimme, vor allen Dingen auch auf LinkedIn, und zwar gegen das sogenannte Motherhood-Penalty-Phänomen. Ich weiß gar nicht, ob das Phänomen das Richtige ist, aber wir sprechen da auf jeden Fall gleich drüber. Denn da dürfen wir alle ganz genau hingucken, dass es irgendwann uns nicht viel zu spät auf die Füße fällt. Deswegen freue ich mich sehr, liebe Sabine, dass du dabei bist und vor allen Dingen auch so laut aufklärst. Denn da steckt doch eine ganz große Gefahr dahinter. Ich begrüße dich, freue mich sehr, dass du da bist und sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Sabine.
Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung. Das freut mich ja riesig zu hören. Man selbst sieht sich, oder ich selbst sehe mich ja oft gar nicht so, aber umso mehr tausend Dank für deine Worte.
Ja. Ich bin immer jedes Mal geflasht, wenn du auf LinkedIn was teilst, weil da sind so viele schlaue Gedanken und wirklich fundierte Gedanken dabei und auch Statements, die nicht nur Gedanken sind, sondern Statistiken da sind. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir uns das Thema heute schnappen und mal auch mit deiner Expertise beleuchten. Und bevor wir starten, möchte ich dir gerne eine Frage stellen, die ich allen Gästinnen stelle. Und das ist, du steckst da ja mittendrin, wenn du an Female Leadership denkst, wir haben jetzt gerade so einen Übergang langsam, Frühsommer 2026, was kommt dir da für ein Bild, vielleicht auch für ein Bauchgefühl, was resoniert da mit dir?
Also spontanes Bild, was ich jetzt damit hätte, wäre tatsächlich so ein 10.000er-Puzzle und auch vom Gefühl her, ne, weil es so overwhelming ist und weil es ja auch so ein Thema ist oder ein Lebensbereich ist, der für mich aus 1000 Puzzlestücken besteht, die man aber in seinem Alltag oder die man in seinem Alltag gar nicht sehen kann. Und manche sind, ne, es ist jetzt auch nicht ein Puzzle, wo alle Teile gleich groß sind, sondern es gibt manche sehr, sehr große, sehr vereinnahmende Bereiche und andere, die eben sehr, sehr klein sind, so Makro- und Mikroebene, und da eben den Überblick zu behalten und sich immer wieder rauszuzoomen und zu gucken, was davon ist überhaupt auf meinem Tisch und was davon eben auch nicht. Mhm. Das ist was, was ich spontan damit verbinden würde.
Mhm. Ja, mir kommt dann noch irgendwie so ein bisschen so ein großer Bereich an schwarzen Puzzeln, die so eine Blackbox sind, die man irgendwie noch nicht so richtig sortiert bekommt. Ja, so trifft es so, diese 10.000er-Puzzle, ja, ich sehe das auch, so viele Einzelteile, und trotzdem hoffentlich sind wir ein bisschen näher langsam an der Lösung oder kommen mit Rückschlägen vielleicht hoffentlich irgendwann dahin. Und gerade so das Thema Teilzeit ist ja auch etwas, was manchmal bremst, in eine Führungsposition zu kommen, weil ja, wir brauchen da jemanden, der flexibel und verfügbar ist. Ja, das geht leider nicht mit Teilzeit. Und gleichermaßen gibt es natürlich auch noch manche, die machen in Teilzeit Führung. Jetzt frage ich dich mal so ganz ehrlich, wann gab es bei dir so diesen Moment, gerade ist es Teilzeit, weil das passt für uns als Familie vielleicht oder als Lebensvariante gerade am besten zu. Mist, das ist eine Falle, ich muss hier raus.
Du meinst im Moment dazwischen?
Oder wann es ihn gab, so diesen Switch?
Genau, ja, der wurde ja sehr stark bei mir von außen getrieben, ne? Der kam ja nicht einfach so, weil ich dachte, oh ja, jetzt überlege ich mir mal, ob Teilzeit passt oder nicht, sondern ich bin ja wie 100.000 oder wie Millionen andere Mütter auch, bin ich ja in Teilzeit gegangen, weil ich dachte, das ist Vereinbarkeit in Deutschland, und ich dachte, um ehrlich zu sein, auch, dass das ja dann systembedingt irgendwie schon auch Sinn macht und irgendwie aufgefangen wird. Und der Moment war dann praktisch, als Covid kam und mein Mann, der ja bis dahin das Haupteinkommen verdient hatte, und meins ist, ne, wie ganz klassisch einfach Zuverdienerin, nice to have für Hobbys und whatever, kam ja dann, als ich dann eben zurück in Vollzeit musste, weil ja die gesamte Eventbranche zugemacht hatte und er dann damit als DJ auch nicht weiter, also er war praktisch unser Haupteinkommen wirklich eingefroren im wahrsten Sinne des Wortes und eben nicht nur für 4-5 Monate, sondern wirklich für 1,5 Jahre. Und ich glaube, so nach, also das ging ja los am 17. März, war der erste Lockdown 2020. Und ich glaube, dann das erste Mal wieder durchatmen zwischen Homeschooling, Homeoffice, Vollzeitarbeiten, Rollentausch im Lockdown mehrfach, war dann so um Weihnachten rum. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal, also das heißt zum ersten Mal, ne, da habe ich mich dann auch intensiver mal mit so Themen wie Lebenserwerbseinkommen und so weiter auseinandergesetzt, weil ich natürlich schon auch gemerkt habe, ach, so ein Vollzeiteinkommen ist schon eine wunderbare Angelegenheit. Was ich aber zeitgleich eben auch gemerkt habe, ist, dass mein Vollzeiteinkommen nach 13 Jahren Teilzeit noch nicht mal die Fixkosten der Familie deckt. Und das ist natürlich schon ultra hart, dieser Moment. Und ich mich dann schon gefragt habe, wie lange kann ich mir das überhaupt noch leisten, beziehungsweise bis zu diesem Zeitpunkt, also das war ja dann um Weihnachten rum 2020, war mein Ziel ja immer noch wieder zurückzugehen in Teilzeit. Also ich hatte ja gar nicht vor, in Vollzeit zu bleiben. Und erst als ich das dann eben mal hochgerechnet habe, was für ein Loch diese 13 Jahre, und bei mir muss man sagen, in geringer Teilzeit, ne? Ich habe von irgendwie 5% bis 50-60%, das war aber dann auch so das Maximum in meinen 13 Jahren, habe ich alles gearbeitet. Und gerade diese geringe Teilzeit, die reißt halt ein Riesenloch rein irgendwann. Ja, und das war dann der Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, zwischen ich werde nie wieder Vollzeit arbeiten, was ich noch so ein paar Jahre davor immer zu meinen Kollegen und Kolleginnen gesagt hatte. Und ich werde versuchen, nie wieder in Teilzeit zu arbeiten. Also zumindest, also na, heute würde ich es auch wieder anders vornehmen, aber da war für mich klar, dass für sowohl für meine finanzielle Unabhängigkeit jetzt und für auch meine eben Rente und finanzielle Unabhängigkeit in meiner im Alter, dass ich eben nicht mehr in Teilzeit gehen kann.
Wow, wow, vor allen Dingen auch so diesen totalen Switch von ich arbeite nie wieder Vollzeit zu ich arbeite nie wieder Teilzeit, auch wenn du es jetzt vielleicht anders formulieren würdest. Trotzdem sind es ja zwei gegensätzliche Grundeinstellungen, die relativ schnell passiert sind. Und du hattest es gerade angesprochen, dass du fast in jeder Quote so ein bisschen gearbeitet hast, Teilzeitquote gearbeitet hast, so von 5% zu 60, glaube ich, hast du es gerade gesagt. Und vor allen Dingen fand ich sehr bewegend, gerade auch zu ne, diesen Switch auf Vollzeit und trotzdem nicht genug zu verdienen. Lag es daran, dass du das Gefühl hast, du bist durch die Teilzeit ja auch im Gehalt gar nicht gewachsen? Also bis hast du dich gar nicht gehaltsmäßig finanziell weiterentwickelt, weil du in dieser Teilzeit-Freeze-Modus warst?
Boah, das ist jetzt so eine Frage. Also zwei Sachen erstmal, weil das, ja. Man hat dann so ganz schnell das Gefühl, da habe ich individuell was falsch gemacht. Mhm. Und das ist es aber nicht der Fall. Also ich habe ja nicht individuell was falsch gemacht. Ich habe, ne, wenn Gott und die Welt um dich herum in Teilzeit geht, in dem Moment, in dem du Kinder bekommst, alle deine Freundinnen und so weiter, dann kommst du jetzt nicht gerade unbedingt auf die Idee und schon gar nicht mit 3 und mehr Kindern zu sagen, nö, ich bleibe jetzt in Vollzeit. Weil dafür ist auch weder die Kinderbetreuungsstruktur, also mein Kita und mein Kindergarten ging bis maximal 14 Uhr, Grundschule geht bis 13 Uhr. Also nichts in Deutschland ist ja systemisch darauf ausgerichtet, dass wir Mütter finanziell unabhängig halten. Mhm. Von daher würde ich sagen, also ne, das muss man einmal systemisch betrachten und systemisch betrachtet ist es eben so, dass du gar nicht großartig auch auf die Idee kommst, weil du weißt ja gar nicht, wie du das wuppen sollst. Jetzt ist es natürlich bei mir nochmal insofern anders, dass mein Mann ja natürlich auch ganz anders gearbeitet hat als ich. Also der arbeitet ja nur nachts, während ich dann eben da und der schläft dann eben tagsüber. Das heißt, wir hatten so eine gemeinsame Zeit von 15 Uhr nachmittags bis dann eben 22 Uhr abends und wenn er ins Bett ist, bin ich ja aufgestanden. Das macht es ja nochmal schwieriger. Da dann für sich ein gutes Setup zu finden. Hätte ich mehr rausverhandeln können, klar, aber muss man auch dazu sagen, da ist schon auch dieser krasse Glaubenssatz immer in mir gewesen, dass ich ja schon dankbar sein kann, dass ich überhaupt arbeiten darf, weil super viele meiner Freundinnen wurden ja auch einfach gekündigt nach der Elternzeit, beziehungsweise man hat gesagt, du kannst nur zurück in Vollzeit oder gar nicht. Von daher war ich eigentlich mehr als dankbar, dass ich überhaupt weiterarbeiten konnte, sogar mit 4 Kindern. Und da bin ich jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen zu sagen, okay, ich will aber auch mehr Gehalt haben. Mhm. Sowas wie den Part-Time-Wage-Gap, also diesen Teilzeit-Gap, den kannte ich ja auch gar nicht. Also das ist ja auch nichts, was wir transparent spielen in Deutschland, sondern das wird ja alles so hinter vorgehaltener Hand. Wenn man Glück hat, recherchiert man so, das fällt einem halt mal per Zufall in den Weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das ja irgendwie aktiv transparent machen, dass man weiß, welche Konsequenzen es hat, jahrzehntelang in Teilzeit zu bleiben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich mir immer denke, klar, rückwirkend, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Aber es lag ja, ne, es ist ja ein systembedingtes Verhalten. Das ist so der Riesenunterschied, den ich da auf jeden Fall machen würde.
Danke, dass du es nochmal unterstreichst, weil das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die sowieso wir uns immer wieder bewusst machen dürfen. Viele Dinge liegen nicht daran, weil wir nicht gut genug nachdenken, sondern weil es Normalität ist und sich richtig anfühlt, weil das System es ein Stück weit so vorlebt. Jetzt hast du gerade den Part-Time-Wage-Gap angesprochen. Vielleicht können wir da mal, magst du den mal beschreiben, so dass vielleicht auch andere merken, oh, da muss ich genauer hingucken.
Genau, der liegt bei 17%. Also das ist die exakt, also man arbeitet in Teilzeit und macht das exakt gleiche wie eine Person in Vollzeit. Mhm. Nur bekommt man dafür, also in der Regel, wenn man jetzt über viele Jahre in Teilzeit ist, dann sind es so ungefähr 17%, die man dafür weniger bekommt. Den darf es eigentlich gar nicht geben, ne? Da gibt es auch so eine EU-weite Richtlinie, trotzdem ist er da. Mhm. Und es klingt dann jetzt, vielleicht denkt man erstmal so, die 17%, aber wenn man jetzt angenommen, man hat ein Bruttogehalt von 3.000 Euro, dann sind 17%, glaube ich, schon irgendwas um die 500 Euro und dann auf ein Jahr hochgerechnet sind wir dann schon bei 6.000 Euro und dann eben auf 30 Lebenserwerbsjahre hochgerechnet ist man ruckzuck bei 180.000 Euro. Und das ist natürlich dann schon eine Summe, die einem ja sowohl im in der Gegenwart, im Heute fehlt, als eben auch im Alter und in der Rente. Und das ist was, glaube ich, auch ganz oft unterschätzt wird. Zumal, muss man ja auch dazu sagen, ne, Menschen in Teilzeit werden ja wahrgenommen als Menschen, die nicht leisten möchten, ne, die also mit tausend anderen Dingen beschäftigt sind, halt nur nicht mit dem Job. Und da ist Thema Gehaltserhöhung ohnehin schwieriger zu verhandeln.
Ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auch das Thema angesprochen, also dass Teilzeit zum einen durch das System ja als normal, gerade für, ne, wenn ich vielleicht 2, 3, 4 Kinder habe, ist das das Konstrukt, was viele vorleben. Und das ist ja auch dann ein Stück weit gelebter Glaubenssatz durch das System und den ich dann irgendwann absorbiere und sage, ja, so ist dann das Richtige. Was erlebst du vielleicht auch noch gerade rund um Teilzeit, vielleicht für andere Überzeugung, innere Überzeugung, die uns das System beigebracht hat, die wir aber gern auch wirklich ehrlich hinterfragen dürfen.
Du meinst in Bezug auf, also ja, gibt ja beides, ne? Also auf der einen Seite sagen wir ja, also auch wieder eine super komplexe Frage und gar nicht so einfach zu beantworten, weil auf der einen Seite, klar, ne, dieses ganze, okay, Frau arbeitet in Teilzeit, auf der einen Seite ist es sehr normal, ja, das ist ja auch gesellschaftlich, wird das voll unterstützt und es gibt jetzt, merkt man dann auch wieder ganz, bei ganz vielen Führungskräften, wenn du zurückkommst aus der Elternzeit, wird man ja selten gefragt, was brauchst du von uns und vom Unternehmen, um praktisch wieder möglichst gut ergebnisorientiert zurückzukommen, ne, themenorientiert, ergebnisorientiert. Stattdessen ist man ja viel schneller bei der Frage, mit wie viel Prozent möchtest du zurückkommen? So, und dann ist per se, also das macht ja schon per se den Dialog sehr klein. Also und auch die Art und Weise, wie ich dann da eben zurückkommen kann, macht es ja unglaublich klein, anstatt eben zu fragen, was brauchst du von uns? Und das wäre, und eben auch im Sinne von ergebnisorientiert und nicht präsenz- oder zeitorientiert. Das sind schon mal so die ersten Dinge, die ich unglaublich schwierig finde und die mit Teilzeit aber eben immer einhergehen und dann auch per se das unterstellt wird, ne, dass man dann da, wenn man Teilzeit arbeitet, eben nicht mehr so Interesse am Job hat oder irgendwas, was ja gar nicht stimmt. Aber es ist halt einfach dadurch, dass wir keine gute Betreuungs- und Infrastruktur für Kinder haben und Kinder eben auch nicht Teil der Gesellschaft in Deutschland sind, sondern eine reine Privatangelegenheit, bis Kinder attraktiv für den Arbeitsmarkt werden. Das hängt dann damit alles zusammen, ne, wo wir wieder praktisch bei dem Puzzle sind, weil das sind am Ende ganz, ganz viele kleine Bausteine, die dann dazu führen, dass Frau eben gar nicht mehr rauskommt in Teilzeit. Also in der Regel gehst du da ja rein mit 30 oder 35, wann immer man seine Kinder bekommt. Aber der Punkt ist, dass du halt in Deutschland nicht wieder rauskommst. Du bleibst da halt. Deshalb arbeiten halt auch, ne, diese 58% der Mütter arbeiten ja immer noch in Teilzeit, selbst dann, wenn das jüngste Kind 14 Jahre alt ist. Und das ist halt in anderen Ländern nicht so. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und deshalb ist ja auch bei uns wirklich die Altersarmut so wahnsinnig hoch und liegt bei fast 40% ohne Hinterbliebenenrente, ist dieser Gender Pension Gap, und der ist ja einfach brutal hoch. Und den hätten wir gar nicht so hoch, wenn Frauen viel früher wieder in ihrer Erwerbsarbeit tätig sein könnten.
Und woran liegt es, dass Frauen da nicht rauskommen? Also ist es dann, dass Unternehmen das nicht aktiv anbieten, mal wieder in Vollzeit zu gehen? Oder ist das bei vielen dann dieses gelebte Normalität ab 14, auch selbst wenn das Kind 14 ist, bleibe ich einfach in dieser Teilzeitrolle, weil hier ist ja trotzdem noch Feld genug zu Hause an? Oder wo kommt das her?
Auch hier ganz viele Sachen. Zum einen, wir haben keine Ganztagesschulen, das kommt ja erst jetzt, und ich glaube nicht, also dass es in Deutschland gut integriert wird. Das wird wahrscheinlich genauso wie Kita und Kindergarten sein. Auch hier reißen wir ja seit Jahren die EU-Richtlinie, weil wir es nach wie vor nicht schaffen, genügend Kinder, also allen Kindern in Deutschland eben diesen Platz anbieten zu können. So haben wir keine Ganztagesschulen. Das heißt, selbst wenn ich mein Kind in der Kita oder im Kindergarten bis 16 Uhr betreut hatte, wird es mit der Grundschule super schwierig, weil dann dann die endet in der Regel um 12 oder um 13 Uhr, und danach ist ja eben keine Schule, sondern wenn dann überhaupt so eine Art Betreuungssystem, wo Hausaufgaben mal gemacht, mal nicht gemacht werden. Aber das hat nichts mit einer guten Bildungsstruktur zu gehen. Also ich habe als Mutter nie das Gefühl, dass ich selten das Gefühl, also nie ist jetzt auch übertrieben, es gibt auch ganz tolle Bildungseinrichtungen, aber wir haben einfach viel zu viele Bildungseinrichtungen, die das noch nicht hochqualitativ abliefern. Und hier habe ich einfach nicht das Gefühl, dass ich meine Kinder in einem guten System überlasse, sondern ich muss mich dann abends halt nochmal hinsetzen, weil unser ganzes Bildungssystem darauf aufbaut, dass da Eltern mit dran sitzen, die dann eben abends nochmal sowohl die Hausaufgaben als auch die Inhalte erklären. Und das macht es natürlich unglaublich schwierig. Somit, da gehe ich dann natürlich, ne, wenn dann da die Frage ist, gehe ich jetzt wieder zurück in Vollzeit, aber meine Kinder kommen um 13 Uhr nach Hause. Schwierig. Klar, mit 12, 13 ist es wiederum was anderes, aber schon allein, dass also 12, 13 Jahre dann eben nur in Teilzeit zu sein, ist einfach auch viel zu lang. Also ich würde sagen, okay, alles bis zum 6. Lebensjahr, das kriegt man ja noch irgendwie hin, und dann vor allem aber nicht nur Frauen in Teilzeit, sondern auch viel, 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 viel Männer, weil auch die Väter sind Teil des Ganzen. Das sind ja jetzt nicht irgendwie unsere Kinder, die wir hier alle hier out of the box bekommen haben, sondern in der Regel haben wir das ja immer als Paar bekommen, von daher auch immer gemeinsam mit dem Partner absprechen, wer wann für wie lange in Teilzeit geht, und das auch nicht nur einmalig kurz vor der Geburt, sondern tatsächlich einmal im Jahr, weil auch Kinder wachsen, somit wachsen eben auch die, oder somit verändern sich dann eben ja auch die Bedürfnisse, um dann auch wieder zu gucken, wie kann ich meinen Weg gehen. Und da geht's gar nicht, das wird, finde ich auch, das wird immer so geframed, als wäre das dann so ein Ego-Trip der Mütter, dass sie dann so Karriere machen möchten. Aber ich rede nicht von Karriere, ich rede lediglich von finanziell unabhängig bleiben. Das ist alles. Da machen wir noch keine Karriere. Karriere machen wir auch nicht in Vollzeit. Also ne, 40-Stunden-Job ist keine Karriere. Karriere beginnt in der Regel erst ab 60 Stunden und mehr. Davon rede ich noch nicht mal. Ich rede nur davon, finanziell unabhängig zu bleiben. Und das kriegen wir nicht hin in einem der reichsten OECD-Länder, also sowieso in einem der reichsten Länder weltweit, schaffen wir es nicht, die Frauen finanziell unabhängig zu halten, die für den Nachwuchs der Volkswirtschaft zuständig sind. Also die Frauen, die Familien. Das geht am Ende ja immer um die Familien. Und das finde ich schon hart.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Bildungsstrukturen da auch anguckt, gerade was Frauen inzwischen auch an Bildungshintergründen mitbringen, was wir damit wirtschaftlich einfach auch für, nicht nur für die Frau persönlich, an finanzieller Unabhängigkeit verbauen, gleichzeitig natürlich auch wirtschaftlich einfach, weil wir haben starke Köpfe, die irgendwie viele Ausbildungen, ja, wenn wir uns die Zahlen angucken mit Abitur und Studiengängen und Abschlüssen und so weiter, haben Frauen da ja massiv aufgeholt und überholt an vielen Stellen schon. Und wir können es uns ja auch aus der Perspektive überhaupt nicht mehr erlauben, das System so laufen zu lassen, ja. Deswegen ist das so ein aus beiden, also aus unterschiedlichsten Perspektiven, so wie du es auch sagst, einfach hart und einfach nicht akzeptabel, ja, dass wir das so, dass wir es einfach so weiterläuft. Und deswegen, ja, wichtig, dass du deine Botschaften da auch immer wieder nach vorne bringst. Jetzt hast du schon angesprochen, so, ich sollte regelmäßig mit dem Partner sprechen. Was gibst du vielleicht auch Frauen für Tipps, oder was merkst du auch, was hat bei euch vielleicht auch geholfen? Jetzt gab es natürlich diesen Einschnitt mit Covid bei euch, aber vielleicht bringt ihr bei euch auch mal, oder habt ihr das Thema dann nochmal auf den Tisch gebracht. Was sollte ich mit meinem Partner dann besprechen oder auch verhandeln, wenn es darum geht, das Thema Teilzeit wirklich jährlich vielleicht auf den Tisch zu bringen, weil die Kinder sich verändern, die Kita wird zur Schule oder was auch immer. Was rätst du Frauen da?
Also selten rate ich persönlich Frauen was, weil ich immer finde, wir sind nicht schuld. Ja. Wir sind nicht verkehrt, wir sind goldrichtig, so wie wir sind. Wir haben auch alles richtig gemacht und ich finde, wir brauchen nicht, da bin ich immer so ein bisschen zwiespältig. Also ich finde sämtliche Empowerment-Programme und so cool. Ich finde nur, wir haben mittlerweile so viele empowerte Frauen, aber halt nach wie vor keine Systeme, die das überhaupt tragen können und auch an Mehrwert dann eben nach vorne bringen können, dass man sich dann schon fragen muss, okay, ne, jetzt bin ich top educated und habe aber gar nicht die Chance und die Möglichkeit, das dann eben auch auszuleben. Und es liegt weder an meinem Mann oder an meinem Partner noch an mir, sondern es liegt daran, dass wir hier einfach strukturell so wahnsinnig schlecht aufgestellt sind. Eigentlich auch etwas, was wir ändern können, ja. Also das kann ja politisch, du kannst ja einfach die Rahmenbedingungen ändern. Und es ist auch nicht so, es ist auch kein Rocket Science, um ehrlich zu sein, weil diese Konzepte liegen seit ewigen Zeiten in den Schubladen und unsere Nachbarländer zeigen ja ganz wunderbar, wie es funktioniert. Von daher, ich kann das null nachvollziehen. Also ne, diese Debatten ums Ehegattensplitting kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man dieses, was wir jetzt eigentlich alles Positives erreicht hatten, auch mit New Ways of Working oder mit Remote Work, dass wir das jetzt nach und nach wieder zurückfahren, obwohl wir eigentlich die ganzen positiven Ergebnisse gesehen haben. Das sind alles Sachen, die bleiben mir schleierhaft, auch in Bezug auf Führung, dass da jetzt immer, also zumindest in größeren Unternehmen geht es momentan, würde ich sagen, deutschlandweit so ein bisschen zurück zur Top-Down-Führung, obwohl wir alle wissen, dass damit jetzt auch nicht bessere Wirtschaft auf den hier ne, kommen wird, auch im Sinne von Regierungsstil, also auch im Sinne von, wie Herr Merz da jetzt schön auf die Bürger und Bürgerinnen draufhaut und jedes Mal sagt, hier leistet ihr nicht genug und da macht ihr nicht genug. Das ist was man für sich erstmal ganz klar haben muss, vor allem als Frau, ne, dass wir, beziehungsweise vor allem auch als Mutter, dass wir mehr als genug leisten, weil 72 Milliarden Stunden Care-Arbeit pro Jahr werden nur, das ist nur der Anteil der Frauen. Und darauf basiert die gesamte deutsche Wirtschaft. Und dass dann jemand zu mir kommt, der nicht einmal beide Jobs vollgetragen hat, nämlich Vater sein und arbeiten, der mir dann sagt von wegen, hier, ihr leistet nicht genug, ne? Das ist, also, das ist schon so eine Ohrfeige ins Gesicht, weil es sei, also, ne, das gesamte wirtschaftliche Fundament basiert auf dieser kostenfreien Care-Arbeit. Das muss man für sich auf jeden Fall erstmal alles klar haben und da es einen ja niemand dafür lobt, muss man es halt selber machen und das kann man aber auch wirklich in ganz besonderem, ne, Maße, da liefern wir, würde ich schon sagen, exorbitant ab. Was kann ich dann, aber das ist natürlich kein Circle of Influence, ne? Das heißt, da kann ich nicht viel reißen, da, das ist schwierig, dann da an die politischen Strukturen ranzukommen. Hier kann ich nur sagen, ich verstehe gar nicht, warum wir nicht viel mehr wütende Frauen und Mütter auf den Straßen haben, die einfach wirklich, ich verstehe auch nicht, warum wir im Netz nicht viel, viel unbequemer, viel, viel lauter und viel mehr dagegen sind mit allem, was da jetzt so an neuen Reformen kommt und vorgeschlagen wird. Einfach um mal auch zu zeigen, so stopp bis hierhin und nicht weiter. Ne? Bis hierhin haben wir das ganze Spiel fröhlich mitgemacht, aber jetzt reicht's dann auch mal irgendwann. Weil wenn dann auch noch die Pflegewelle auf uns zurollt, dann stecken wir, ne, dann werden wir noch weiter sozusagen in die, wie sagt man, in die ausgequetschte Position mit reingenommen. Und dass die Zahl der Erschöpfung, also von Burnout und Co., dass die so exorbitant hoch ist, gerade unter Müttern, liegt ja auch nicht daran, dass wir Mütter irgendwie schlecht organisiert sind, sondern liegt ja eben einzig und allein daran, dass wir gesellschaftlich so schlecht getragen werden. Mhm. Hilft aber alles immer noch nichts, ne? Im Circle of Influence hast du vollkommen recht. Also was kann man machen? Zum einen sich erstmal klar machen, was man da alles leistet. Zum anderen dann aber auch ganz genau hingucken. Und das vergisst man sehr oft, das hatte ich sehr lange Zeit auch nicht auf dem Schirm, dass wenn man in Teilzeit arbeitet, dachte ich ja auch immer, dass ich dann dadurch mehr Luft im System habe. Was ich aber, um ehrlich zu sein, gar nicht hatte, weil fast alle, das zumindest auch statistisch, wenn du Teilzeit arbeitest, liegt dafür fast 100% des Mental Loads bei dir. Also oder um es mal in genaueren Zahlen auszudrücken, es gibt eine Zahl, die ich immer wieder beeindruckend finde. 94% aller Kindergeburtstagsplanungen liegen bei den Müttern. Und das sagt eigentlich schon alles, weil so eine Kindergeburtstagsplanung, das ist schon auch ein Haufen Aufwand und das macht man als Mutter meistens on the fly, irgendwie zwischen Büro nach Hause kommen und im Zug sitzen, schnell alles bestellen, was es braucht für den Geburtstag, sich was Cooles überlegen. Und da hilft es extrem, zum einen schon mal diese ganzen Themen, Mental Load und Co., auf vier Schultern zu verteilen, ne? Dass man da wirklich hingeht und wirklich guckt, okay, was mache ich, was machst du? Und dann wirklich, ne, angefangen von, wer übernimmt die Verantwortung für die Wäsche, also Bei uns war es immer hilfreicher, wenn man es von A bis Z gemacht hat. Also nicht einer bringt es runter und der andere wäscht. Dann ist immer so ein Hickhack. Aber das ist jedes Paar anders. Also es muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Wer übernimmt die Arzttermine? Wer übernimmt, dass man da einfach so eine Klarheit hat, wer was macht? Und dadurch erst bekomme ich zum ersten Mal ja wieder ein bisschen Luft in mein System hinein, um überhaupt dann zu gucken, wie kann ich zum Beispiel auch meine 40-prozentige Teilzeit auf 60% nach oben gehen. Ich finde es auch hart, also ich meine jetzt nicht, ich bin von 50 auf 100 zurückgegangen, kann man machen, aber ist nicht super einfach. Und im Lockdown würde ich schon dreimal nicht machen, aber man kann das auch sukzessive machen. Ne? Man kann auch sagen, so, und ich nehme jetzt vor, alle 6 Monate gehe ich 10% nach oben. Dann hat man immer 6 Monate Zeit, sein Familiensystem anzupassen und 10%, wenn es der Arbeitgeber mitmacht, aber es lohnt sich eigentlich immer, hier mal in die Verhandlung zu gehen. Und dass man dann eben kontinuierlich nach oben geht, bis man erstmal eine Prozentzahl erreicht hat, mit der man zumindest fähig ist, seine Fixkosten zu tragen. Das, glaube ich, ist erstmal ganz wichtig. Und dann hat man schon ziemlich viel erreicht, weil das ist schon mehr, als wir ja bisher momentan haben. Klar, wenn dann die Kids immer größer werden, ich würde sagen ab 10, 11, ne, wenn sie dann auch in die weiterführende Schule kommen, und man nach wie vor kein gutes Ganztagesschulenkonzept hat, dann kann man aber trotzdem gucken, dass man Richtung Vollzeit nahe geht, dass man dann eben, da bin ich sehr zwiegespalten, Christi, muss ja ganz ehrlich sagen, weil die 80% finde ich mit Abstand am schlimmsten. Fast alle, die ich kenne, die in 80% arbeiten, arbeiten eigentlich 100%, werden aber nur für 80 bezahlt. Ja. Dann würde ich lieber sagen, arbeite doch 100% und organisiere dich so. Ja. Ne, dass du das dann auf jeden Fall gut hinbekommst und das schlechte Gewissen, was man sich hier vor allem Frauen ganz oft machen, dass man, wie man das dann da am besten handelt, das brauchen wir eigentlich auch nicht, weil wenn wir 100 arbeiten, arbeiten wir oftmals auch 120. Also das ist was, das ist, glaube ich, mehr ein Kopf- und Glaubenssatzthema als ein reales Thema. Aber 20% pro Monat zu verlieren ist schon auch eine Hausnummer. Also da würde ich dann auch gucken. Und auch hier, ne, ich bin kein Fan des, also das muss ich gleich dazu sagen, ich bin kein Fan von 40 Stunden Vollzeit, absolut nicht. Also ich finde, wenn wir zukunftsorientierte Arbeitswelt bauen wollen, dann besteht die für mich nicht aus 40 Stunden, sondern müsste es eigentlich 35 oder 32 Stunden, wäre noch besser sein. Die IG Metall macht das ja schon mit 35 Stunden und das ist schon eine extreme Unterstützung. Also wenn er und sie beide 35 Stunden haben, dann kann man eben, das hatte mir auch schon mehrere Leute mal geschrieben, die dann eben sagen, er übernimmt immer montags, sie immer freitags und dann ist eben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag das Kind betreut, ne? Und der Rest wird dann eben von Vater und Mutter abgefangen. Aber mit 35 Stunden hat man dann wenigstens mal sein Vollzeitpensum erreicht. Und das ist was, was ich denke, was absolut sinnvoll ist, um es dann eben auch nachhaltiger in die Zukunft zu tragen.
Ja, und das ist ja auch, also zum einen hast du, um das gleichgewertiger auch zu haben auf beiden Partnerschaftsebenen, und gleichermaßen hast du gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich so oft höre und den wir, glaube ich, nochmal dicke aussprechen müssen. Das ist dieses Phänomen, gerade bei Müttern, die ja vor allen Dingen sich auch dann doppelt beweisen müssen, dass sie eben viel, viel mehr arbeiten, obwohl sie eine Teilzeitrolle haben und dadurch einfach sowieso leisten und aber finanziell, aber auch in der Karriereentwicklung natürlich trotzdem diesen Stempel Teilzeit immer noch haben, obwohl sie eigentlich viel, viel mehr leisten. Deswegen da immer die ehrliche Frage, hey, kriege ich es nicht doch irgendwie hin? Und wenn es dann mal, du hast es gesagt, die Kinder sind 10, 11 vielleicht, ja, und dann kann ich vielleicht von zu Hause nochmal eine Stunde E-Mails machen, whatsoever, ja, je nachdem, was es für ein Kontext ist, aber sich ehrlich hinzugucken und das zu beobachten bei sich selber, wie viel leiste ich eigentlich wirklich und wie viele Stunden mache ich eigentlich und vor allen Dingen eben mehr auf den Fokus zu gehen, in die Ergebnisorientierung auch dahin zu verhandeln, dass das eben das Konstrukt ist und nicht erst rein an dieser quantitativen Zeitmessung nur noch stattfindet. Ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich sehr oft auch erlebe und du hast es gerade nochmal betont. Du hast auch gesagt, dieser Weg zurück, der ist nicht so einfach. Ja, so von 50 auf 100% bist du, glaube ich, geswitcht. Ja, wie alt waren deine Kinder da?
Die jüngste war 6 und die älteste war 12. Also die waren dann 6, 8, 10 und 12.
Okay, wow. Und dann bist du von, 20 Stunden die Woche auf 40?
Genau. Ja, wir haben, ich glaube, wir haben, ja, um die 40 rum sind das, genau. Und dann war ich müsste bei 50 gewesen sein, genau. Also ich habe es einfach verdoppelt, sozusagen.
Okay, und das war von heute auf morgen, ab Monat 1 zum nächsten dann quasi?
Genau, das war ja dann ab Mitte März und dann, also Mitte März war der Lockdown und dann hatte ich angefragt und ab 1., also 2 Wochen später war klar, dass ich da hingehen, genau.
Okay, das heißt, da, das würdest du so nicht empfehlen, hast du gesagt, ne?
Also ich meine, ich habe das ja nicht freiwillig gemacht, ne? Ich wurde da ja von außen mehr oder minder reingezwungen, wofür ich hinterher total dankbar bin. Und da gibt es total unterschiedliche Charaktere, ne? Manche können das nur so, indem sie dann da einfach zack, bumm, ab ins kalte Wasser und los geht's. Und für andere ist es aber halt schon allein so viel Kopfkino, dass man vielleicht dann da lieber so diesen 10% oder 20% Steigerungsansatz geht. Ich glaube, am Ende ist auch gar nicht entscheidend, also ne, wie man das jetzt dann da macht, ist am Ende weniger die Frage, als dass man es überhaupt macht. Das finde ich eigentlich viel wichtiger, dass man da einfach nicht drin hängen bleibt, ne, sondern dass man wirklich für sich guckt, okay, welchen Anteil an Erziehung, Verantwortung, Mental Load kann ich an meinen Partner übertragen, also will und muss ich an meinen Partner übertragen, weil man ist ja die Partnerschaft nicht eingegangen, damit ich dann alles mache und er weitermachen kann. Und auch wenn sein Gehalt höher ist, ja, ich weiß, jeder Cent zählt, gerade bei Familien, das stimmt, nur meins wird sich nie erhöhen, wenn ich da bleibe. Von daher ist auch das was man auf jeden Fall nochmal verhandeln kann. Was ja dann auch oft kommt, ist, dass er ja dann praktisch für sie die Altersvorsorge mit übernehmen kann und auch so eine Art Gehalt auszahlen kann. Auch das, finde ich, ist eine gute Option. Aber was man nicht vergessen darf, man bleibt halt abhängig von ihm, von seiner Gesundheit, von seiner Bereitschaft, das zu machen. Dann sollte man besser auch nicht, wenn es dann hart auf hart kommt oder ein Streit kommt, dann hat man in der Zeit eben auch eventuell auch viel an Weiterentwicklung im eigenen Job verloren, was ja heutzutage noch viel rasanter geht als jetzt vielleicht noch vor 15 Jahren. Und man bleibt halt immer noch in diesem Abhängigkeitsverhältnis von ihm oder ihr, je nachdem, ne, wenn man jetzt mit einer Frau zusammen ist, die dann da eben arbeiten geht. Das darf man einfach nur nicht unterschätzen. Also ne, das ist ja schon mal da der erste Schritt, dass man das für sich ganz, ganz klar hat, dass man weiß, was man da, von wo ich dann letztendlich eben auch mein Geld bzw. meine finanzielle Unabhängigkeit bestreite. Das, denke ich, ist dann da am wichtigsten. Und den Rest, das muss man für sich echt individuell gucken, wie man das am besten macht. Hätte ich es gemacht, wenn Covid nicht gekommen wäre? Wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich immer noch in Teilzeit arbeiten, weil ich denken würde, weil ich würde ja alles machen, was von mir gefordert ist. Ich würde meine Alters, ich würde von meinem Teils ohnehin, das finde ich sowieso so krass, was da jetzt immer alles geraten wird, für die Altersvorsorge. Ich frage mich immer, wie Frauen, die in Teilzeit arbeiten, von dem bisschen Gehalt jetzt auch noch ihre Altersvorsorge wuppen sollen. Und von einem 50-Euro-Sparplan in den ETF werde ich mein Alter nicht finanzieren können. Also das ist keine Dimension, die das praktisch wieder wettmacht, was mir da flöten geht an Rentenpunkten. Es ist gut, gar keine Frage. Aber es ist und bleibt eine Symptombehandlung. Es ist ja absolut nicht, und es ist immer noch auf dem Rücken der Frau. Also es ist immer noch auf dem Rücken der Mutter. Es ist ja überhaupt nicht, also es ist immer noch super positiv für die gesamte Wirtschaft und für alle die auf unserem Rücken sozusagen überhaupt ihr Business betreiben können. Und das ist was man für sich ganz klar haben sollte, weil es einfach, ja, weil man sonst immer das Gefühl hat, es liegt an mir. Und es tut es eben nicht. Es liegt eben nicht an mir und meinem Organisationstalent. Das kann auch immer ein Teil davon sein, aber es ist nie der Löwenanteil. Es ist nie das Hauptding. Das Hauptthema ist wirklich, dass wir die Rahmenbedingungen dafür nicht wirklich haben.
Ja, und nicht anfassen, ja. Und gibt natürlich manche Unternehmen, die sind da vielleicht schon ein bisschen Vorreiter oder gehen da schon ein bisschen aktiver nach vorne. Und es gibt auch welche, diese Sätze hast du wahrscheinlich auch schon öfter mal gehört. Ich habe die Mütter bei mir im Team, die machen in 30 Stunden das, was sonst einer in Vollzeit macht. Das ist mir viel günstiger. Ja, es gibt ja auch genau diese Sprüche, die man manchmal von Unternehmen oder von EntscheiderInnen hört. Deswegen möchte ich gerne da auch noch mal kurz mit dir drauf eingehen, weil wir haben natürlich viele weibliche Führungskräfte, die diesen Podcast hören, vielleicht nicht alle Kinder haben, vielleicht gar nicht selber in Teilzeit sind, aber trotzdem an Schlüsselpositionen sind, wo sie vielleicht den ein oder anderen Teilzeitantrag freigeben. Ja, gibt es da für dich so eine Botschaft, wo du sagst, hey, ihr sitzt an den Positionen, guck genau hin, aus XY-Gründen, bitte schaut da bewusster hin. Was rätst du denen oder wo sagst du, da müssen wir alle ein bisschen Auge drauf haben, gerade um das System auch bewusster an Stellen zu verändern?
Auch hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob das, also man denkt dann so, ja gut, hier, dann stelle ich eine andere Frage und dann wird es schon wieder laufen. Also der Punkt ist ja, gerade auch bei Teilzeit, das hast du ja wunderbar ausgesprochen, Auf der einen Seite wird es so hart gefeiert, wie effektiv und effizient Menschen, meistens Mütter, in Teilzeit sind. Mhm. Auf der anderen Seite sind es genau die Menschen, die wir am härtesten dafür abstrafen, dass sie so effizient und effektiv sind. Das heißt, scheinbar wollen wir das ja auch gar nicht, ne? So, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer durch die Bank weg sowas mitmachen würden. Glaube ich nicht. Sondern die würden sagen, ey, wenn ich schon hardcore effizient und effektiv arbeite, dann wird mir das mit einem extraorbitanten, ne? Also wirklich mit einem extra Gehalt vergütet und mit einem extra, extra, extra Bonus wird mir das dann vergütet, weil ich ja so mega effektiv und effizient bin. Mhm. Das würden wir Frauen, ne, machen wir Frauen ja scheinbar nicht. Also fände ich auch cool, wenn wir das mal viel mehr machen würden, dass wir uns diese Effizienz und Effektivität einfach auch mal dann bezahlen lassen. Mhm. Weil wenn ich eben in 30 Stunden oder in 25 Stunden das gleiche wuppe wie jemand, der das da in 35 oder 40 Stunden macht, dann müssen wir doch genau das belohnen und eben an Ergebnisorientierung sichtbar machen. Von daher, wenn man in einer Schlüsselposition sitzt, wo man entscheiden kann, wie dann eben auch Stellen laufen, würde ich erstmal gucken, was sind denn die Ergebnisse, die ich von dieser Stelle erwarte, um dann zu gucken, Also dann geht es eigentlich auch viel weniger um die Zeit, sondern um die Person, die guten Skills dafür hat, diese Ergebnisse zu liefern. Ob das dann am Ende in 32 oder in 40 Stunden ist, mit Kind oder ohne Kind ist, das finde ich sind so Gedanken, boah, die spielen erst ganz am Ende eine Rolle. Aber in den meisten Köpfen wird zuerst geguckt, hat sie Kinder? Ach, und wenn sie Kinder hat, dann wird sie total unzuverlässig wegen Krankheiten und Co. Und dann kann sie das gar nicht wuppen, weil sie dann Verantwortung und so weiter auch nicht tragen möchte. Und es kann immer sein, dass es natürlich individuelle Beispiele gibt, bei denen das so ist. Und das ist auch fein. Aber es ist eben nicht die Masse. Und ich sollte dann da, und ich habe ja nicht jetzt jahrelang oder jahrzehntelang Frauen top ausgebildet, damit ich sie dann in genau diesem entscheidenden Prozess wieder aussortiere, weil sie Kind hat. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also finde ich, ist total sinnfrei und paradox ohne Ende. Von daher, ich würde komplett anders an diese Aufgabe sozusagen rangehen und ich würde generell halt bei all diesen Themen, ich würde erstmal per se in Frage stellen, wie ich an diese Sache herangehe und dann nochmal gucken, wie man eben so einen Prozess weitertragen kann und warum denn dann auch nicht mit der Person gemeinsam drüber sprechen, ne? Was ist machbar, was ist vielleicht noch nicht machbar, was ist aber dann eben lebensphasenorientiert vielleicht in einem Jahr später machbar. Auch da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, die man dann da eben ausarbeiten kann. Und ich glaube, da sind dann auch einfach Guidelines und Ziele ganz wichtig, ne? Dass man auch eine Klarheit hat, was muss ich erreichen, bis wann, dass man da einfach auch eben auch als Eltern oder als Mutter einfach auch eine gute Klarheit hat, um dann für sich zu wissen, wie kann ich was auch vorantreiben.
Total. Und ich glaube, was ich zumindest nochmal unterstreichen möchte, ist, gerade wenn wir in Schlüsselpositionen sind, zu gucken, wie können wir das System, also wie können wir diese Frauen, die auch bis dato total viel geleistet haben, ja, und die ich ja eigentlich auch ins Team binden möchte. Wie kann ich gucken, und den Satz hast du vorhin am Anfang gesagt, dass es so für dich funktioniert, dass es für uns beide ein Win-Win ist, ja, weil du bist ja mit deinen Kompetenzen noch da. Und vielleicht finden wir ein Szenario, wo du eben eine gewisse Flexibilität in manchen Punkten hast, um vielleicht auch für die Familie da sein zu können. Und gleichermaßen ich in einer Führungsverantwortung aufpasse, dass ich nicht auch in diesen Maternal Bias reinrutsche und denke, oh, das ist jetzt eine Mutter, jetzt muss ich gucken, dass die nicht mehr so flexibel ist, sondern komplettes Wohlwollen noch beibehalte und genau diesen Mutterstempel definitiv ausblende, damit ich einfach die Person auch sehe mit ihren Skills. Und die haben sich ja, und das zeigen ja auch immer wieder Studien, dass gerade, ne, und das zeigen sich ja auch in der Praxis, das weißt du selber auch, ja, so dass gerade auch, und das ist auch bei Männern so, aber bei Frauen vor allen Dingen natürlich auch, gerade wenn die Familie gründen, dass da viel, viel bessere, viele Skills nochmal dazukommen, die einfach das Miteinander meist auch besser gestalten lassen. Das heißt, ich habe viele Benefits natürlich auch auf der Teen-Ebene dafür und deswegen darf ich und muss ich gerade in der Führungsverantwortung gucken, dass ich das nicht abstrafe. Ja, und sondern
ja, eher. Und genau, und Teilzeit reduziert ja auch nur die Zeit, aber nicht ja, die Verantwortung. Genau. Die bleibt ja. Also, ja, ne, das ist ja, ja. Und da, aber das wird immer verwechselt, ne? So, dann ja, ist so, voll. Oh ja, nee, und jetzt hat sie nur noch die Hälfte der Verantwortung. Aber das stimmt ja nicht. Also die Verantwortung bleibt bei mir, aber die Zeit dafür wird dann sozusagen ja, weniger. Und dass wir da so, weiß nicht woran, das liegt wahrscheinlich auch wieder kulturell, aber dass wir da auch so wahnsinnig sicherheitsorientiert oder auch ängstlich unterwegs sind, anstatt es einfach auszuprobieren. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir da so starr sind in Deutschland. Ne? Warum nicht einfach ausprobieren und sagen, okay, lass mal für ein halbes Jahr mit, weiß nicht, 60% ausprobieren und dann einfach viel sinnvoller finde ich einfach im regelmäßigen Loop zu bleiben und dann eben alle, einmal im Quartal zu gucken, wie geht's, ne? Wie sind die Ergebnisse, ist es machbar oder nicht, können wir schon wieder mehr Prozent gehen oder nochmal reduzieren, solange den Kern von Aufgaben. Also da einfach auch viel mehr Flexibilität, sowohl in das Zielsystem, ne, also wie arbeite ich ergebnisorientiert, als auch in Zeit und Ort reinzubekommen. Und warum wir da so zurückhaltend sind, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich kenne kein einziges Unternehmen, was praktisch an Börsenwert verloren hat, nur weil man hier mal wesentlich experimenteller unterwegs ist mit Zeit und Ort und auch Ergebnisorientierung. Ist mir nicht, und selbst diese ganzen, es gibt ja wahnsinnig, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen da mittlerweile mitgemacht haben mit der 4-Tage-Woche. Ja. Es gibt ja überhaupt keine Zahl, die belegt, dass dadurch dein Umsatz schlechter geworden ist. Im Gegenteil, er ist ja gleich geblieben oder hat sich verbessert, weil du eben auch mit viel mehr Energie an deine Arbeiten herangehen konntest. Auch hier wieder, ne, es ist wie beim Klimaschutz. Also es ist alles wissenschaftlich belegt. Es gibt wirklich viele Studien. Und dennoch ist wie beim Klimaschutz, dennoch entscheiden wir uns dann dagegen und machen genau das, was von Wissenschaftlern nicht empfohlen wird. Und wundern uns dann, warum die Ergebnisse sich nicht verbessern oder sogar verschlechtern. Das ist was ich absolut nicht mehr nachvollziehen kann.
Paradoxon. Und meine Theorie ist, muss ich es ehrlich so aussprechen, wir haben an zu vielen Stellen Männer, die das nicht mit durchdenken, an den Stellen, wo entschieden wird, die aus ihrem System nicht rauskommen, weil sie mussten ja ihr System nie ändern, für sie hat es ja funktioniert, also muss das ja die Grundlage bleiben und solange sich das nicht ändert und wir nicht, und das ist ein Teufelskreis leider, weil wir fördern,
das stimmt,
keine
aber
Frauen.
Die Angst ist dann zu riesig, ne? Genau, die Angst, dass es nicht funktionieren könnte, wenn man da sein gewohntes Terrain verlässt, die ist wesentlich größer als die Neugierde zu gucken, was passieren kann, wenn man eben eine viel größere Diversität im System zulässt. Ja. Ich meine, was man positiv immerhin mal erwähnen kann, wir wollen ja mal ein paar positive Sachen sagen. Positiv lässt sich erwähnen, dass zwischen Frauen und Männern der Gender Gap, der wird ja immer kleiner. Also zwischen Müttern mit Kindern und Frauen ohne Kindern. Wird tatsächlich immer größer. Das ist eine Vollkatastrophe, wie ich finde. Aber gut, muss man halt so hinnehmen. Da muss man nicht hinnehmen, aber ne, ist jetzt halt so. Aber immerhin, es scheint sich an der einen oder anderen Stelle was zu tun in Bezug auf Mann und Frau. Ne? Sagen wir jetzt mal beide kinderlos. Was natürlich krass ist, was auch schon wieder alles aussagt, um ehrlich zu sein. Mhm. Während Väter ja dann eben, wenn in dem Moment, in dem ein Mann ein Vater wird, kommt ja, ist immer noch ganz tief in den Köpfen drin. Jetzt ist er der Ernährer, jetzt kriegt er eine Gehaltserhöhung, kriegt einen besseren Job, bla bla bla. Während sie halt dann genau das entgegengesetzte Pensum erfährt. Ne? So von wegen, okay, jetzt keine Karriere mehr oder jetzt keine Weiterentwicklung mehr. Noch nicht mal Karriere, einfach Weiterentwicklung. Weniger Gehalt. So, hier wird dann da eben an vielen Teilen gar nicht mehr mitbedacht. Und das ist ein reines Kopfkino. Das ist ja jetzt noch nicht mal was, wo man sagen kann, oh, da müssen wir jetzt tonnenweise Sachen für verändern, sondern das ist ja wirklich in unseren Köpfen. Das heißt, wer immer auf EntscheiderInnenpositionen sitzt und hier zuhört, wann immer diese Gedanken kommen, ist das Beste, was man ja machen kann, stopp, sich selbst zu sagen, ganz kurz zu reflektieren und dann lieber nochmal, ne, Führungskraft-Skill schlechthin ist ja Active Listening und dann im Sinne von Nachfragen, ne, habe ich dich richtig verstanden oder dann eben auch im Sinne von, kannst du dir das und das vorstellen, wollen wir das mal zusammen ausprobieren? Ich finde es auch immer schlimm, wenn man dann so hingeschmissen bekommt, so, ja, dann mach halt, wie du denkst, ne, so, das ist auch keine gute Führung. Probier's halt mal aus, wo ich mir denke, oh, da habe ich nicht das Gefühl, dass du hinter mir stehst oder dass du an meiner Seite stehst, wenn es nicht funktioniert. Und ich denke, das ist was dann gerade für Eltern und gerade für Mütter ganz, ganz wichtig ist, dass man weiß, meine Führungskraft führt mich dann auch nicht vor, sondern sie steht hinter mir und mit mir. Und wenn etwas nicht gut laufen sollte, dann werde ich nicht sofort über Bord gekippt. Weil das ist ja eine ganz große Angst, die man dann so, ich meine, man muss sich immer vorstellen, ne, dann da wächst so eine Familie und da ist alles neu, weil das hat man ja vorher noch nie gemacht, selbst mit Kind Nummer 2 und Nummer 3, das ist wie in einem Team, die Dynamik ändert sich permanent. Also das Letzte, was man dann braucht, ist ein total unsicheres Gefüge im Job. Also das finde ich, ne, weil dann ist beides total unsicher und damit schwimmt man ja dann völlig. Und da finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass man dann da eine gute und eine positive Abstimmung auch mit seinen Vorgesetzten hat. Wirklich im Sinne eines Gesellschaftsvertrags. So, hey, du sorgst dafür, dass die Zukunft unserer Volkswirtschaft in einer guten Bindung, in einem guten Umfeld aufwachsen kann. Und wir oder ich als Unternehmerin sorge dafür, dass du in der Zeit wirklich auch für dich dich weiterentwickeln kannst und eben auch finanziell unabhängig bleibst. bist. Das verstehe ich zumindest unter Gesellschaftsvertrag. Vielleicht habe ich das auch wieder alles falsch verstanden. Aber
ich finde das schon sehr logisch so.
Ja, aber und das ist was ich dann einfach vermisse. Und ja, es kann immer im Alltag sein, dass man sich unglücklich ausgedrückt hat und wie auch immer. Aber was hindert uns dann daran, eben einen Tag später, wenn es einem aufgefallen ist, und die meisten Führungskräfte, ne, als Agile Leadership Coach, die haben das sehr wohl im Gespür. Und die, die es nicht haben, muss man sich natürlich auch fragen, ob Führung die richtige Position ist. Weil diese Intuition, also das, der, den Major Skill, den du haben solltest als Führungskraft, den einzigen eigentlich, du musst Menschen mögen. Und zwar alle. Egal, ob sie dir grün reinlaufen oder nicht. Du musst sie halt von A bis Z mögen, weil sie werden möglicherweise alle Teil deines Teams sein. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, dann auch hinzugehen und zu sagen, ey, was ich dann euch gesagt habe, tut mir super leid, das hatte nichts mit dir zu tun. Das war einfach eine stressige Situation. Ist mir das rausgerutscht? Hat sich hier mein alter Bias wieder eingeschlichen? Was ist daran so schlimm? Ja. Weiß ich nicht. Aber das passiert mir noch viel zu wenig.
Ist ehrlicherweise emotionale Reife, selber zu merken, hey, da ist mir was misslungen und das ist völlig legitim. Wir alle machen Fehler und wir dürfen das auch machen. Wir müssen nicht perfekt sein. Und wenn uns mal was durchrutscht oder wir holprig sind, gerade so, und das ist ja was ich hoffentlich immer ich zumindest als Mutter selber noch gelernt habe, auch meinen Kindern gegenüber zu sagen, hey, da ist mir jetzt gestern was passiert, das fand ich doof, will ich gerne kurz gerade stellen. Ja, also das ist ja was gerade hoffentlich durch das Sozialsystem, durch das Private hoffentlich noch mehr angeregt wird. Und wenn ich das noch mehr in die Führungsposition auch mit reinbringen kann oder ins Miteinander, super, weil genau solche Menschen brauchen wir, die diese Reife mit reinbringen. Deswegen finde ich das so, so wichtig, immer wieder zu gucken, hey, das, was du gesagt hast, ich muss in der Position, muss ich eine gute Basis mit Menschen haben, ansonsten bin ich da völlig falsch, sonst habe ich da nichts zu suchen. Und das darf ich mir ehrlich fragen, wenn ich nur eine Fachperson bin, die wegen der Fachrolle weitergekommen bin, aber eigentlich finde ich den Umgang mit Menschen anstrengend, dann muss ich ehrlich zu mir sagen, dann habe ich da nichts zu suchen.
Ja. Und das ist voll okay, ne? Weil ich
das ist voll okay.
Also, auch hier kommt dann so oft so, oh, jetzt bin ich verkehrt. Überhaupt nicht. Man kann das ja auch feststellen. Ne? Man geht dann in die Führungsposition und dann stellt man erst fest, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? So. Oder ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Dann, fair enough, probiert man vielleicht noch ein paar andere Führungspositionen aus. Kein Problem. Aber wenn ich immer wieder das Gefühl habe, es stresst mich oder hier so, ne? Ich finde es anstrengend, mit Menschen in den Austausch zu gehen, da würde ich sagen, ey, also Expertenrolle, Expertenstatus und so ist auch grandios und niemand muss, also ne, das es macht dich nicht besser oder schlechter als Mensch, ob du jetzt eine Führungsrolle hast oder nicht. Also ne, so ich würde nicht sagen, dass du deshalb irgendwie schlechter bist oder dein Beruf nicht so wertvoll ist, wie wenn du eben Führungskraft bist. Aber für alle, die es sind, würde ich schon sagen, das ist so, das sollte schon eigentlich immer im Fokus stehen, ne? Dieses. Ja. Und zwar, ich glaube, das, was ich am meisten beobachte, nicht nur die, mit denen ich halt eh gut kann, sondern gerade die, die ich denke so, boah, das ist jetzt aber wieder anstrengend oder so, ach, das triggert mich schon, wenn sie den oder er den Mund aufmacht, ne? Gerade da zeigt sich ja dann eigentlich so auch deine Führungsqualität im Sinne von, wie gehe ich damit um, ne, wie handle ich das? Und das lernst du eigentlich als Eltern auch wieder, weil deine Teenager bringen ja eines Tages sehr viele Menschen mit nach Hause, die du vielleicht auch nicht unbedingt alle in deinem Haus haben wolltest. Und auch da, also da bin ich jetzt auch nicht gerade das beste Beispiel für, ne? Da denke ich mir manchmal auch so, obwohl bestimmte Menschen, die sind ultra lieb, ultra nett, ultra cool, aber irgendwas an denen triggert mich, warum auch immer, das kann ich in dem Moment gar nicht sagen. Und dann braucht es schon auch ein paar Minuten, bis ich dann wieder für mich klar habe, hey, das kann man jetzt nicht einfach, ne? Das ist schwer, das ist anstrengend, sich dann da selbst zurückzuhalten und es eben auch nicht die andere Person spüren zu lassen. Und ich würde nicht sagen, dass ich darin super gut bin, aber immerhin das Wissen darüber, ne, oder dass man so eine gewisse Awareness hat, das ist schon der erste wichtige Schritt, finde ich.
Voll mal dann in die Metaebene zu gehen und zu merken, oh, jetzt da habe ich vielleicht ein bisschen distanzierter reagiert, weil die Person irgendwas in mir auslöst. Das ist ja schon mal ein großer Schritt, weil dann weiß ich beim nächsten Mal, okay, wie kann ich vielleicht wohlwollender sein, wie kann ich gleich behandeln oder so gut es geht. Ja. Und wenn ich das schon mal nicht habe, und das ist das Thema, was du vorhin gesagt hast mit Intuition, ja, das ist viel auch die Vibes spüren, den Raum lesen und sich selber dabei beobachten, dann habe ich schon mal echt eine Grundlage und das haben viele Mütter auch für eine richtig gute Führungsposition und das vereint sich dann immer sehr, sehr gut. Ja, und ich hätte ein letztes Statement von dir, bevor ich dir drei persönliche Fragen noch stelle. Du bist ja Mutter von vier Töchtern, ich habe es vorhin gesagt. Mhm. Was ist so ein Satz, den du deinen Töchtern vielleicht weitergibst, so ein Thema Beruf, Geld? Gibt es da irgendein Statement, was du vermittelst? Jetzt schon?
Also tatsächlich dieses Statement, ne, der finanziellen Unabhängigkeit. Also ich sage schon immer, ne, dieses selbstständig verdienen, also eben dieses nicht in Abhängigkeit sein. Also und dieses Geld verschafft dir einfach deine Lebensfreiheit. Mhm. Und die solltest du nie vollständig abgeben. Es ist völlig okay, das für ein paar Jahre irgendwie anders zu handeln oder dann eben mit dem Partner gemeinsam zu gucken, ne, über Familienkonto, wie auch immer. Aber eben sich nicht abhängig machen. Und das ist auch hier wieder, das klingt so easy, aber das ist so ein schleichender Prozess. Ich meine, hier jede siebte Frau ist ja von finanzieller Gewalt in der Beziehung betroffen. Das heißt, sie haben keinen Zugang zu ihren Konten und so weiter. Und die Frauen gehen ja nicht in die Beziehung und sagen sich, ach, drauf geschissen, ich werde jetzt mal finanziell abhängig. Sondern es passiert ja ganz, ganz schleichend mit so Sprüchen, dann auch sehr beliebt von Männern mit, Schatz, ich kümmere mich um die Finanzen, kümmer du dich mal, du kannst ganz unbesorgt, ne, ich nehme dir das alles ab, du kannst ganz unbesorgt dich um die Kinder kümmern. Dann haben diese Frauen oft keinen eigenen Zugang zum Konto, dann musst du abends den Kassenzettel zeigen, was du eingekauft hast, dann kriegst du vorgeworfen, warum du die Butter gekauft hast, die 1,30 Euro statt 1,05 Euro gekostet hat. Das alles sind schon Indikatoren, dass etwas gar nicht gut läuft. Das alles muss man aber erstmal erkennen, wenn man in der Situation selber drinsteckt. Ich meine, ich habe mich auch monatelang gefragt, warum ich das, wo ich falsch abgebogen bin. Ich habe das ja ganz lange als mein individuelles Thema gesehen und dachte so, oh mein Gott, wie dumm kann man, wirklich so, ne, wie blöd kann man sein? Hast du studiert, bist eigentlich, wie ich dachte, recht allwissend aufgewachsen, nur um dann festzustellen, offensichtlich nicht. Und da würde ich auch sagen, das ist so schleichend, weil der Alltag gerade mit Kindern, der ist so vollgepackt. Also das Letzte, worauf ich geachtet habe, als meine Kids klein waren, ist, wie hoch ist eigentlich mein Lebenserwerbseinkommen? Das hat mir ja auch nie jemand, ne, das kriegen wir auch nicht beigebracht, das wird auch in der Schule nicht thematisiert. Und selbst wenn es, ne, finanzielle Bildung ist auch nur eine Symptombehandlung, selbst wenn es kommuniziert werden würde in der Schule und wir ein ganzes Fach dazu hätten, ja, wenn ich dann trotzdem keine stabile Kinderbetreuung habe, in Teilzeit geschickt werde, wenn ich Vereinbarkeit möchte, wenn ich gehaltlich trotzdem schlechter gestellt bin, wenn all die guten Berufe, die zu viele Frauen intus haben, also ne, entgeltlich so viel schlechter dastehen als all die Berufe, wo viele Männer drin sind, dann bringt mir dieses ganze Wissen nichts. Dann werde ich mit 35 nicht sagen, ach ja, damals in der Schule, da habe ich gelernt, sondern dann bin ich da schon mittendrin. Und deshalb wirklich im Sinne von, in dem Sinne, ne, Geld ist meine, ne, mein verdientes Geld ist auch ein, damit kaufe ich mir sozusagen ein Stück meiner Lebensfreiheit und das sollte ich niemals ganz abgeben.
Ja, so wichtig. Ja, danke schön, dass du es nochmal unterstreichst. Drei letzte Fragen an dich. Und zwar, wenn du dir ein Coffee-Date aussuchen könntest mit einer Frau, lebend, vielleicht auch aus der Geschichte, welche wäre das?
Spontan würde ich, glaube ich, sagen Michelle Obama oder Oprah Winfrey oder beide zusammen, wenn ich darf, weil ich finde beide total beeindruckend und ich mag einfach die Lebensweisheiten, die sie haben, die so die gesamte Art, wie sie Dinge dann eben auch, ne, präsentieren, auch dieses if they go low, we go high, weil man wird gerade ja auch als Mutter ganz oft geframed und beschimpft und ne, dann bist du die Rabenmutter oder du bist zu häuslich, whatever. Und da dann bei sich zu bleiben, ich finde, das verkörpern die beiden so wunderbar.
Ja, voll gut. Dein letztes richtig gutes Buch, was du gelesen hast?
Das war Female Wake-Up Call von Maren Wölfe, das ist ganz neu rausgekommen. Genau, da stehen auch ganz viele tolle Sachen drin, die sehr, sehr hilfreich sind, gerade dann eben auch im Alltag und eben gerade in Bezug auf Frauen in Führungspositionen. Und da sind wirklich tolle, gute, hilfreiche Mikro- und Makro-Tipps drin. Das mag ich immer gerne.
Sehr cool. Hat noch, ja, cool. Cooler Tipp, habe ich nämlich noch nicht gelesen. Vielen Dank. Und dein Lieblingsritual nach einem intensiven Arbeitstag, was machst du vielleicht auch? Machst du das zwischen Familie und Beruf?
Ich weiß gar nicht, ob du das wissen willst. Also mein allerliebstes Ritual, wenn es richtig krass lief am Tag, ist tatsächlich Trash-TV. Also alles, was so mit Desperate Housewife und so, oder diese ganzen Trash-Sendungen, ja. Sunset Boulevard und so weiter, diese Immobilienmakler. Da kann ich immer perfekt bei abschalten, weil wenn dein Tag sehr voll ist und als Change Managerin, ne, bist du in sehr komplexen Transformationen und so weiter unterwegs, dann ist eigentlich das, was mich am schnellsten runterholt, so richtig einfaches. Ja, aber es würde ich jetzt natürlich nicht empfehlen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher sagen müssen, Yoga, ein Spaziergang oder irgendwas dergleichen.
Lesen,
Aber Realität, aber das ist dann das Ehrliche. Noch mehr. ja, abschalten schön. Auf der Couch und dann gerne auch dann, ne, jetzt sind sie alt genug, mit meinen Mädels einfach auf der Couch sitzen, eine Knapperbox essen und ja. Was Schönes gucken.
Oh, wie schön. Ja, und das ist doch ehrlich. So sind wir doch. Wir sind so authentisch. Ja, dann ja. Vielen Dank, dass du da so authentisch bist. Lieben Dank. Gerne. Liebe Sabine, sehr aufschlussreich und ich merke bei dir sehr viel Engagement, ein bisschen auch unterschwellige Wut aufs System, wenn ich das so ein bisschen so feststellen darf, die ich genauso empfinde an vielen Stellen, gerade wenn man so ein bisschen merkt, so, oh, das funktioniert nicht, da müssen wir ran, da ist eine Bremse und es passiert nichts, dass das immer wieder, und das ist hoffentlich, und das ist zumindest auch bei mir ein großer Treiber, diese Wut nach außen zu kanalisieren und in die Aktion zu gehen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du so laut bist, vor allen Dingen auch auf LinkedIn sehr laut bist und da viele, viele Statements zum Nachdenken. Ja, das ist, glaube ich, ja. Der Treiber der Arbeit an vielen Stellen. Also vielen, vielen.
Ja, aber ich finde es auch voll positiv. Also, weil du ja. hast vollkommen recht, wenn ich das noch kurz sagen darf. Es wird ja auch, das wird dann oft wieder so negativ geframed. Dabei ja. finde ich es, also ich meine, ich bin jetzt nicht wütend und laufe mit irgendeinem Maschinengewehr durch die Gegend und schieße alles um, was ja. nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen ist, sondern es geht ja wirklich darum, auch zu zeigen mit diesem, okay, bis hierhin und jetzt reicht's ja. einfach. Und da finde ich, dürfen wir als Frauen oder auch als Mütter viel, viel unbequemer sein, viel, viel lauter sein. Ist natürlich auch Job als Change Managerin immer unbequem zu sein. Aber ja, von daher danke ich dir ganz herzlich für all die vielen tollen Fragen, für die Möglichkeit, überhaupt hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Und ja, auch diesen Teil dann da eben nochmal sichtbarer oder auf der Tonspur sozusagen auch nochmal zu vermitteln. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, vielen Dank. Und wir beide sagen tschüss. Liebe Zuhörerin, mach mal einfach und supporte das System. Gib der Folge oder auch dem Podcast eine positive Bewertung. Teils mit anderen Müttern, die vielleicht in der Teilzeitfalle sind und ein bisschen mehr Aufklärung oder nochmal die 25. Aufklärung brauchen, wenn sie merken, sollte sich mal ein bisschen was ändern. Da dürfen wir alle uns gegenseitig mehr supporten. Also in diesem Sinne hängen wir alle drin und dürfen das weitertragen. Also vielen, vielen Dank. Wir beide sagen tschüss.